Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS 2 als Podcast.
Der letzte Werktag im Monat heißt für Kontext 12-mal im Jahr Zeit für das Sachbuchtrio. Heute ist aber der letzte Tag im Jahr. Es ist also Zeit für eine Sachbuchtrio-Silvesterausgabe. Zeit zum Feiern. Immerhin haben wir auch in diesem Jahr 36 Bücher zur Sache besprochen. Zeit für prickelnde Sachbuchliteratur, vorgestellt von Angelika Schett, Judith Wipfler und Hans-Jörg Schulz. Dieses Gespräch über das Lesen leitet Cornelia Cassis. Hans-Jörg Schulz, ich sehe, Sie haben etwas mitgebracht, etwas Prickelndes. Sind Sie bereits jetzt in Festlaune?
Ja, eigentlich schon. Es ist ja auch Silvester und ich denke, wir tun jetzt nach einem erfolgreichen Kontextjahr und Sachbuch-Trio-Jahr, tun wir das, was man in den meisten Familien tut, nämlich eine Flasche Champagner aufmachen.
Genau. Und da bin ich ja auch froh, dass Sie das machen, weil Sie das sehr kundig tun.
Oh, er kann das wirklich.
Ja. Und es ist nicht der Übelste.
Und es prickelt auch wirklich.
Ja, das wollen wir doch hoffen.
Ja. Merci. Prost, Judith.
Zum Wöhlchen.
Und Angelika.
Zum Wohl.
Zum Wohl, Hans-Jörg.
Cornelia.
Hans-Jörg Schulz, genau so edle Tropfen, wie Sie uns gerade kredenzen, spielen wohl auch in Ihrem Buch eine gewisse Rolle. Es heißt Literarische Grand Hotels der Schweiz. Silke Behl und Eva Gerberding haben es verfasst. Es geht da ja wohl nicht nur um die Haute Cuisine, sondern auch um Haute Literatur. Es geht also um Kopf und Bauch, eine Reiseverführung, die es in sich hat.
Ja, es geht um wirklich schöne Hotels. Es geht natürlich auch um einen Rückblick in Geschichte. Viele der großen Schweizer Hotels haben eine große Geschichte, die sich mit berühmten Literaten verbindet. Also ich habe so eine Prise Proust, Tolstoi, Tschechow, Dostojewski und so mitgebracht, die sehr gerne an der Schweizer Riviera früher nächtigten und am liebsten im Montreux Palace waren. Dann ist es auch ein Buch über die glanzvollen literarischen und musikalischen Abende, die es früher in Zürich gab, veranstaltet vom Hotelier Bauer an der Bahnhofstraße oder über das klassische Diplomatenhotel aus der Zeit des Völkerbundes, das Beau Rivage in Lausanne, in dem übrigens auch Hemingway so gerne war. Theodor Herzl war im Drei Könige in Basel, Hesse und Nietzsche im Waldhaus in Sils. Also es ist eine Reiseverführung und es ist das Buch zum Champagner, würde ich sagen.
Wunderbar, Menschen im Hotel. Mehr über dieses Buch später in dieser Sendung. Um einflussreiche Personen geht es auch in Ihrem Buch, Angelika Schett. Allerdings, und das ist wichtig, um solche, die es nie gab. Die 101 einflussreichsten Personen, die es nie gab, heißt denn auch Ihr Silvesterbuch. Im Untertitel wird es konkret, wie Barbie, James Bond und Hamlet uns verändert haben. Geschrieben haben dieses kuriose Werk Alan Lazar und Jeremy Sorter. Ist das Buch ernst gemeint?
Ich würde sagen 50-50. Das Ernsthafte daran ist natürlich, dass die Autoren, es sind übrigens drei, den Dan Carlin haben sie auf der Seite gelassen, das macht aber nichts. Also die drei Herren haben sich zusammengesetzt und gefunden, eigentlich haben doch die Menschen sich seit sicher schon 3000 Jahren solche Fiktionen geschaffen, in Sagen, Märchen oder Mythen. Sie haben Menschen erfunden, die es überhaupt nicht gibt, aber die unser Leben gleichwohl beeinflussen. Und dann kamen sie natürlich, diese drei Herren, in die Bredouille, weil als sie so ein Ranking machten, sahen sie, wer kommt rein und wer kommt raus. Beispielsweise nicht geschafft haben es Charlie Brown, David Copperfield und Homer Simpson. Oh. Also man sieht, es war nicht einfach und wie sie beschreiben, wie sie da vorgegangen sind, ist wirklich herrlich. Besonders der eine hatte seinen Hund dabei und der durfte irgendwie mit diversen Gästen mitbestimmen, als man dann irgendwie demokratisch entschied, welche man nimmt. Das ist so ein bisschen der unernste Teil.
Ja gut, und über das Unernste und Ernste werden wir gleich im Anschluss an das nächste Buch dann genauer reden. Der weiße Neger Wunderbar kehrt zurück. Viele kennen das erste Buch von Axel Hacke oder seine Kolumnen, in denen es um witzige Verhörer und Ohrtäuschungen geht. Judith Wipfler, dass Sie dieses Buch zum Silvesterbuch gekürt haben, zeigt mir, dass Sie nicht genug von Axel Hacke bekommen können. Ja, stimmt das?
In der Tat. Also Axel Hacke hat mich mit dem Wunderbar-Virus angesteckt. Das kennt ja jeder und jede, hat mal einen Liedtext oder ein Gedicht falsch verstanden und sich dann einen eigenen Reim gemacht, einen neuen Reim gemacht. Also da wird dann aus der Tschadasch-Fürstin wird dann ein Scharlachwürstchen. Verhörer sind skurril, sind komisch, aber sie sind eben auch kreativ, machen die Menschen kreativ, weil sie sich eben ihren eigenen Reim machen. Und das alles zeigt Axel Hacke an vielen Beispielen, die ihm seine Fangemeinde auch nicht müde wird, immer wieder zuzuschicken.
Aha. Judith, verbleiben wir aber jetzt mal beim Weißen Neger Wunderbar und anderen Wunderbar-Sachen, weil es da ja um Verhörer geht, schlage ich vor, wir hören einmal rein in Hackes Irrungen und Wirrungen.
Ja, ich habe zum Anfang ein Zitat quasi ausgesucht aus dem Bühnenprogramm. Es gibt ja ein Hörbuch dazu. Mhm. Das ist quasi die Aufnahme, wenn er das live vor Publikum vorträgt. Und da erklärt er gleich mal am Anfang, was es mit dem Weißen Neger Wunderbar auf sich hat. Und da verstehen wir auch gleich, wie dieses Wunderbar-Prinzip funktioniert.
Vor vielen Jahren trug ich bei einer Lesung einen Text vor, in dem beschrieben wurde, wie es ist, wenn man gesungene Texte immer falsch versteht. Wenn man diesen Irrtum tief in sich aufnimmt, lange dort verwahrt, um dann bei möglichst unpassender Gelegenheit vor möglichst vielen Leuten, die alle den richtigen Text kennen, das Falsche möglichst laut vorzutragen. Nach dieser Lesung sprach mich Herr P. aus München an. Er erklärte mir, schon als Kind habe er Matthias Claudius' berühmtes Lied »Der Mond ist aufgegangen« falsch verstanden. Im Original heißt es da »Der Wald steht schwarz und schweiget und aus den Wiesen steiget der weiße Nebel wunderbar.« Der Herr erklärte mir, er hingegen habe immer gehört, der Wald steht schwarz und schweiget und aus den Wiesen steiget der weiße Neger Wunderbar. Ich dachte, das sei eigentlich der bessere Text. Jedenfalls der zeitgemäßere. Denn weißer Nebel, das war zu Claudius' Zeiten reine, wunderbare Poesie. Doch heute... Der weiße Neger Wunderbar aber ist eine radikal poetische, fremd besondere und gelassen lächelnd über jeder politischen Korrektheit stehend, im Grunde ganz unzeitgemäße Figur, wie sie vielleicht nicht gerade Claudius, aber doch Morgenstern oder Ringelnatz hätten erfinden können.
Ja, Sie merken schon am Ton von Axel Hacke, das ist kein Haut-drauf-Comedian. Er hat eher die Ironie eines Oberstudienrats, würde ich so sagen. Und wie er damit den Verhörgeschichten der Menschen umgeht, wie er die seziert und auch ins Absurde weiterspielt. In diese Verhörer schreiben sich die Lebensgeschichten dieser Menschen ein. Und er geht immer so im fiktiven Dialog mit Zuschriften, die er bekommen haben soll oder auch wirklich bekommt, dann um mit diesem Falschverstehen oder nicht verstehen. Und für mich als Radiofrau ist es natürlich besonders attraktiv, weil ich denke, wir alle fragen uns das ganze Jahr über, werden wir eigentlich verstanden? Und machen uns Mühe, und möglichst eindeutig zu sprechen. Und Axel Hacke tröstet mich dann einfach, indem er sagt, ja, auch falsch hören oder verhören kann wunderbar sein. Und besonders zahlreich sind diese Verhörer, die sich schon in die Familiengeschichten einschleifen sozusagen. Natürlich bei den Weihnachtsliedern, weil das wohl die Lieder sind, die halt auch am meisten gesungen werden. Von Kindheit an, wenn man auch noch nicht lesen kann.
Der Ovi, der lacht.
Ja, und von diesem Ovi, der lacht, habe ich jetzt auch den zweiten O-Ton.
Bestes Beispiel ist eben die berühmte Ovi-Lachzeile aus Stille Nacht. Stille Nacht, heilige Nacht, Gottes Sohn, Ovi lacht. Lieb aus deinem göttlichen Mund. Und die Verhörenden, und ihre Zahl ist groß bei diesem populärsten aller Verhörer, hören aber Gottes Sohn Ovi lacht als Eigenname, Ovi, woraus sich im Grunde ganz und gar neue und bis heute unbeantwortete theologische Fragestellungen ergeben. Wer ist Ovi, Gottes Sohn? Ein Bruder Jesu? Ungeliebt? Unbekannt, verschollen? Und wer ist der Einsam, den wir zu Beginn des Liedes kennenlernen, wenn es heißt, stille Nacht, heilige Nacht, alles schläft, einsam wacht?
Ja, Ja, wir haben hier gerade sehr gelacht, weil Cornelia Kasis zugegeben hat, dass sie diesen Verhörer aus ihrer eigenen Geschichte kennt.
Ja, genau. Und zwar habe ich das als Kind immer verbunden mit Ovo Maltine. Da gab es früher auch so kleine Werbefigürchen. Und man sagte ja in der Schweiz nicht, möchtest du eine Ovo Maltine trinken, sondern möchtest du eine Ovi. Und deswegen war das mit dem Ovi, mit der Ovi, mitten im Weihnachtslied für mich immer sehr, sehr interessant. Und irgendwas Gemütliches strahlte das aus.
Genau so funktioniert das Buch.
Und dann ist man auch irritiert, dass es anders heißt, weil man hat sich das so angeeignet und hat auch mit Sinn versehen.
Genau, mit Sinn versehen, mit neuem Sinn versehen, mit eigenem Sinn versehen. Also jetzt Lokalkolorit von der Ovi eben oder andere, die ihre Familiengeschichten, ihren Namen da einbauen. Es gibt ganz skurrile Sachen. Und ich muss sagen, auch das zweite Buch ist reich an solchen Stilblüten. Und es ist einfach wunderbar, vor allem zu hören. Also ich würde das Hörbuch in diesem Fall echt vorziehen, weil es geht ja schließlich ums Hören und Verhören. Aha. Und ich finde es wesentlich witziger, auch wie es Axel Hacke vorträgt, mit diesem etwas nüchternen, dozierenden, ironischen Stil. Das gefällt mir eben auch sehr gut. Also auf jeden Fall die CD vorziehen vor dem Buch dann.
Es sind ja auch ganz viele Haken. Ich habe jetzt gerade gemerkt, Judith Wipfler, als Sie sagten Verhören, da gibt es ja auch zwei Bedeutungen mindestens. Also ich verhöre jemanden oder ich verhöre mich. Mhm. Also wir sehen, dass das mit den Wörtern der Sprache eine ganz schwierige Angelegenheit ist und dass viel weniger definiert wird mit dem, was gesagt wird. Also dass jedes Wort, wie in der stillen Post früher, was Kinder spielten, wenn man sich etwas ins Ohr flüsterte und am Ende eine völlig andere Bedeutung herauskam, genau. Das spielt ja auch mit diesem Moment. Und ich finde es, nochmal eigentlich fast eine ernsthafte Kurve, sich das mal so genauer zu überlegen, was man alles vielleicht falsch hört.
Und dass das viele Menschen miteinander vereint, in diesem Falschhören, ist ja auch interessant. Axel Hacke lebt ja quasi von seiner Fangemeinde und von seinen vielen Zuschriften.
Ja, also es gibt mittlerweile sogar wunderbar Foren im Internet und Blogs, wo also 100.000 Menschen da schreiben, was sie verhört haben oder anders gehört haben. Und aus diesem Schatz, der schöpft Axel Hacke also immer wieder. Also ihre Ovi-Geschichte können Sie vielleicht dann auch noch beitragen, Cornelia.
Und wir können hoffen, dass noch viele weiße Neger wunderbar zurückkehren, Jahr für Jahr. So gesehen ist die nächste Silvester-Sendung vielleicht schon etwas vorprogrammiert. Danke, Judith Wipfler. Hier noch einmal die Angaben zum Buch. Axel Hacke, der weiße Neger wunderbar kehrt zurück. Und die Angaben zum Hörbuch vielleicht auch noch?
Ja, das ist ebenfalls im Antikunstmann Verlag erschienen, sowie das Buch. Das Buch hat noch Illustrationen von Michael Sowa drin. Und die CD ist einfach ein Mitschnitt von, wie wir haben sie eben gehört, von Auftritten von Axel Hacke. Und es heißt dann einfach, Axel Hacke liest, der weiße Neger wunderbar kehrt zurück.
Schweizer Radio DRS 2, es ist Silvester. Nicht nur der letzte Tag im Monat, sondern auch der letzte Tag im Jahr. Und da werden Sachbücher besprochen, die sonst, wer weiß, vielleicht bei uns nicht so Sprache kämen. Zum Beispiel das Buch über die 101 einflussreichsten Personen, die es nie gab. Angelika Schett, lassen Sie uns eine der Personen erraten.
Gut, meine Person wäre jetzt schon mal falsch gesagt, sagen wir mal mein Kreatürchen, ist immer auf der Suche nach Anerkennung und gibt dabei nie auf und deshalb mögen wir ihn alle so sehr. Er wurde kreiert als Star von Bühne und Sumpf aus einem alten Mantel. Laut Amtsregister wurde er in einem Sumpf in Georgia geboren. Er hatte Tausende von Verwandten und sein größtes Problem bestand darin, als Individuum anerkannt zu werden. Mit Gitarre, Fahrrad, großen Ambitionen hat er sich auf den Weg in die große Stadt gemacht. Und dort hat er die Liebe seines Lebens kennengelernt. Jetzt werden Sie es wahrscheinlich bald wissen. Ein sehr damenhaftes Schwein mit ausgeprägten Attitüden. Das Schwein war herrschsüchtig, obsessiv, temperamentvoll und eitel. Und sagte immer, moi!
Das Sumpfwesen.
Voilà, es ist Kermit der Frosch.
Gut.
Und wir machen jetzt hier weiter. Ich habe natürlich mich schon sehr zurückgehalten. Also eben, er ist ein Frosch auf der Suche nach Anerkennung, nicht? Und er gewann die Sympathien von Zuschauern in aller Welt, weil er ruhig, loyal, verantwortungsbewusst, freundlich und fröhlich ist. Er, so schreiben die Autoren, ist ein Frosch für alle Fälle. Er hat auch völlig verrückte Freunde. Ein blaues Monster, das ständig Kekse frisst, Krümelmonster natürlich, miese Peter, der in einer Mülltonne haust und natürlich die wilde Miss Piggy. Also die Autoren finden, dieser Frosch sei ein wunderbares Beispiel für Toleranz in einer multikulturellen Gesellschaft. So haben Sie das wahrscheinlich noch nicht gesehen. Und jetzt kommt
so
was.
So noch nicht.
Ja, und was ich wirklich nett finde, also was die Autoren dann auch noch, und dann sieht man auch, wie sie vorgehen. Sie schreiben, Kermits grüne Farbe ist in den Sümpfen vollkommen normal, steht jedoch in der Menschenwelt für Krankheit, Schimmel und Eroberer vom Mars. Sie ist etwas Anormales, was man abwehren muss. Das ist Kermit, der Frosch. Und das gibt vielleicht auch schon mal einen kleinen Einblick, wie es gedacht ist. Es geht aber auch, wenn ich noch ein anderes Beispiel nennen darf, es geht aber auch noch ganz anders zu, nämlich beim hässlichen Entlein. Ein Märchen. Es gibt ja verschiedene Kategorien, Volksmärchen, Sagen, Legenden, Monster. Also da sind sie fast wissenschaftlich in der Zuordnung. Wobei sie sagen, manche passen auch in in verschiedene Kategorien. Ist auch nicht ganz einfach. Also die Cinderella, die hat einen schädlichen Einfluss. Erinnern Sie sich noch an das Märchen?
Aschenputtel?
Genau, das ist unsere Aschenputtel. Im Grunde genommen ist Aschenputtel oder jetzt Cinderella eine, die kleinere Füßchen hatte als ihre bösen Stiefschwestern, unheimlich ausgenutzt wurde von der Stiefmutter und den Stiefschwestern und irgendwann dann, als sie von ihrer richtigen Mutter zum schönen Kleide kommt und wunderschöne Schuhe hat und zum Tanze geht, wird sie vom Prinzen geliebt, erobert alles. Die bösen Schwestern haben sich noch irgendwelche Zehen abgehackt und so
und
weiter.
Fersen.
Und so auf dieser Basis, eben diese zarten Füßchen von unserer Cinderella haben es dann auch bewirkt, dass sie endlich den guten Prinzen kriegte. Übrigens, Märchenprinz kommt auch vor als Kategorie Stereotyp. Gut, die drei Autoren finden, die Cinderella ist eine irgendwie blöde Figur, doch wir lieben die Vorstellung, dass Demut am Ende triumphiert. Angetan mit ihrem Prachtkleid eben erregte sie ja die Aufmerksamkeit des Prinzen, obwohl sie, so meinen die Autoren, nichts anderes sei als ein gut angezogener Wäscheständer. Sie selbst hat nichts zu ihrem Erfolg beigetragen. Und das Einzige, was ihr vielleicht zukäme, wäre ihr ausstehender Lohn, den sie nie gekriegt hat. Und trotzdem bekommt sie den Prinzen zum Ehemann. Und dann sagen die Autoren, keine gute Lektion für unsere Kinder. Es gibt nämlich Wichtigeres im Leben als Schönheit, tolle Kleider und kostbaren Schmuck. Intelligenz, Unabhängigkeit, Selbstachtung. Alles Eigenschaften, die unserer Cinderella fehlen.
Also emanzipatorische Klänge auch. Mhm.
Ja.
Also und bei Cinderella ist ja auch, das fand ich jetzt sehr tröstlich als Kind, man kann zu spät kommen, die kommt ja immer zu spät, weil sie noch so viel arbeiten muss, und trotzdem als Gewinnerin vom Fest gehen.
Man kann es auch so sehen, wenn man denn der Logik des Märchens folgt. Aber da sind unsere drei Herren härter. Die würden wahrscheinlich finden, Pünktlichkeit hätte dem Mädchen auch gut angestanden.
Genau, und Intelligenz und Durchsetzung.
Wer will schon als Belohnung einen Märchenprinz? Wollten Sie das?
Aber sofort.
Hans-Jürgen
Schulz ist nicht Ihr Thema, sondern unseres. Herr Schulz, ich merke, Sie tun sich schwer mit dem Märchenprinzen, das halte ich aber für einen Irrtum. Wobei, die drei Herren tun sich auch schwer. Die meinen, das führt uns auf die falsche Fährte.
Ja. Ich bin erstaunt, dass es auch Comicfiguren und Plüschfiguren da dabei hat. Einflussreichste Personen, die es nie gab, heißt ja das Buch. Und am Anfang sagten Sie eben, dass der Simpson nicht, also Homer Simpson oder Bart Simpson, nicht aufgenommen wurden. Warum eigentlich nicht?
Ja, das haben sie nicht wirklich begründet. Ich habe ja schon erzählt, die Herren sind 50-50 ernst. Und wenn der Hund mit abgestimmt hat, hat er vielleicht bei Homer Simpsons nicht so richtig mitgemacht. Ich sag, also Homer Simpson immerhin. Sie haben zum Schluss eine Liste von Figuren, die knapp vorbeigeschrammt sind. Mhm. Und dazu gehört auch Homer Simpson, dazu gehört Pinocchio, Medea, Gulliver und Raskolnikow und die Lolita. Also ich will sagen, die Herren haben es schon nicht leicht getan.
Also Angelika Schett, es ist ja ein unglaublich unverfrorenes Nebeneinander von Barbie und Hamlet, James Bond und Mickey Mouse. Wie fühlt sich das beim Lesen an?
Lustig, finde ich. Wirklich lustig. Und ich hatte plötzlich so die Idee, dass ich mir dachte, es wäre doch wirklich witzig, sich ein Theaterstück vorzustellen, in dem tatsächlich Hamlet nicht auf Ophelia stößt, sondern auf Barbie. Das hätte der ganzen Sache doch, gäbe doch einen ganz anderen Dreh. Ich meine, der Mann, der mit seinem Sein oder Nichtsein, das kennen wir alle, diesen Wahnsinnsmonolog hält. Und stellt man sich mal vor, da würde unsere Barbie reinspringen und irgendwas flöten. Barbie, die übrigens ja hier vorkommt und mit 40 Jahren, das finden die auch sehr modern und zeitgemäß, ja von ihrem Kenntrend. Also das passt so irgendwie auch in die Zeit und
nicht
so weiter.
Nicht so wie Aschenputtel, die wahrscheinlich immer noch beim Prinzen hängt.
Beim gleichen Prinzen hängt und irgendwie mit ihren kleinen Schüchen weitertrippelt.
Genau, so noch einmal die Angaben zum Buch. Diesmal sage ich alle drei Autoren. Dan Kalan, Alan Lazar und Jeremy Salter die 101 einflussreichsten Personen, die es nie gab, wie Barbie, James Bond und Hamlet, uns verändert haben. Erschienen ist es im Ehrenwert Verlag. Bevor wir zu den literarischen Grand Hotels kommen, schlage ich vor, nehmen wir noch einen Schluck. Literarische Grand Hotels der Schweiz, so titelt das dritte Buch unserer Sachbuchtrio Silvester-Ausgabe. Geschrieben haben es Silke Behl und Eva Gerberding. Hans-Jörg Schulz, wer Grand Hotels sagt, denkt vielleicht eher an große Städte wie Paris, Rom oder Berlin. Hier aber geht es um die Schweizer Grand Hotels. Warum ausgerechnet?
Das hängt sicher auch mit Geschichte zusammen, mit der Geschichte der Industrialisierung in Europa, mit den vielen Kriegen in Europa. Die Schweiz als neutrales Land war da ein besonderer Anziehungspunkt natürlich. Die Schweizer Hotels boten damals, auch im 19. Jahrhundert, zu Beginn des 20. Jahrhunderts, irgendwie eine besondere Seele an. Sie stehen auf der einen Seite für eine gewisse Geborgenheit, aber dann auch wieder für eine Heimatlosigkeit. Das ist ja auch ein Merkmal von vielen Literaten. Und sie regen Sehnsüchte an. Sie sind eine Bühne für die Selbstinszenierung von Leuten wie Thomas Mann gewesen. Und da entsteht nun mal viel literarische Fantasie. Interessant ist aber in dem Buch zu beobachten, wie sich die Geschichte gewandelt hat. Also vor allem im 19. Jahrhundert und im beginnenden 20. Jahrhundert waren die Grand Hotels sowas, was man heute als Wellness-Oase bezeichnen würde, vergleichsweise sehr beliebt bei den Briten, die extra hierher reisten. Da gab es diese Wasserkuren, da gab es die Höhenluft, da gab es Hotels, die Lungenkranken die Heilung versprachen. Das inspirierte ja auch Thomas Mann dann zum Zauberberg. Diese Hotels hatten sowas von einem Ozeandampfer, den man eigentlich nie verlassen hat. Alles Leben fand nur auf diesem einen Traumschiff statt. Und dann änderte sich das mit dem Ersten Weltkrieg. Da strömten Menschen aus allen Ländern Europas in die Schweiz. Es kamen die reichen Exilanten aus Russland, die sich dann dort niederließen. Dann kamen die Flüchtlinge aus Nazi-Deutschland. Da war die Schweiz wirklich ein Zufluchtsort und in vielen Grand Hotels wurde den großen Literaten Unterschlupf geboten. Da entstanden Romane, Tagebücher, Remarque, Thomas Mann, Döblin, viele andere. Und diese Hotelklientel, die wollte nicht mehr die gute Bergluft wie die anderen, sondern die wollten eine gewisse Infrastruktur, die wollten Information, die wollten Banken. Und so hat sich das Leben vom Lande in die Städte, vor allem Zürich, Genf und Basel, dann auch hinterher verlagert. Und die einstigen Luxusoasen auf dem Land, die sind großenteils dann wirklich auch verwaist.
Ist es eine Art Anekdotensammlung auf höherem Niveau?
Ja, aber es ist dabei eigentlich recht diskret geblieben, muss man sagen. Es ist, man erfährt Geschichte, man erfährt Geschichten. Also eins zum Beispiel aus Zürich, da gibt es ja am Paradeplatz dieses Savoy Bauer en Ville, ein sehr schönes Restaurant dort, sehr traditionsreiches Restaurant Orsini, das zählt auch heute noch zu den besten in der Stadt. Der Name Orsini kommt nicht von einem italienischen Koch, wie man denken mag, sondern von einem italienischen Revolutionär, Felice Orsini, der 1858 bekannt wurde, als er ein Attentat auf Napoleon III. Verübte. Und dieser Orsini war nun der Namensgeber für eine Bierkneipe namens Orsini in dem Haus drin. Und da waren so die ganzen geflohenen Wortführer der deutschen 1848er Revolution, wie Georg Herwig, dort Stammgast, Franz Liszt war dort, Richard Wagner, viele Intellektuelle tauschten sich aus. Es wurde sehr viel miteinander diskutiert. Nur muss man sagen, heute würde es den Leuten im Angesicht der Preise wahrscheinlich die Sprache verschlagen. Da würde nicht mehr so viel diskutiert. Ein Hotel, das ja jetzt gerade auch in diesem Jahr Schlagzeilen gemacht hat, das ist das Dolder Grand Hotel, das neu eröffnete. Jean Le Carré war dort immer sehr gerne im Alten, hat es auch liebevoll als alte Tante bezeichnet. Und Thomas Mann hat mit dem jungen Kellner Franz Westermeier heftig geflirtet damals. Das war auch der Ausgangspunkt für Felix Krull dann hinterher. Das ist Geschichte, das ist Vergangenheit. Und wenn ich mir jetzt heute das neue Dolder anschaue, diese ganze kulturbehaftete Aura, die ist irgendwie weggebaut im neuen Hotel. Es ist ein Hotel im Trend unserer Zeit, wie sie überall sind, Dubai, Singapur oder wo auch immer. Die modernen Hotels, die einen sehr großen Eindruck machen, wenn man davor steht, aber die auf Dauer wahrscheinlich keinen großen Eindruck hinterlassen werden in der Geschichte. Deswegen muss ich sagen, dieser Buchtipp heute mit den alten Grand Hotels ist wahrscheinlich ein bisschen nostalgisch. Ich fürchte, heute baut man Hotels anders und für andere.
Es gibt sie ja noch, zum Glück. Also wenn ich so, ich sehe ja auch auf dem Umschlag ist das Hotel Waldhaus auch genannt. Ja. Also da hat man schon noch das Gefühl, in den Plüschsofas im Eingang sitzen noch Hesse und Thomas Mann bei ihrem abendlichen Rotwein zusammen. Und da ist man ja auch sehr stolz drauf, dass man diese literarische Tradition hat.
Und wenn man das dann liest, also wird man dann notgedrungen nostalgisch?
Ja, so ein bisschen schon, so ein bisschen. Also wenn Sie hier durchs Drei Könige laufen in Basel, das ja sehr getreu wieder auch hergestellt wurde, wo es ja wirklich das Theodor-Herzl-Zimmer noch genauso gibt, wie er es damals betreten und bewohnt hat, das ist natürlich schon ein bisschen nostalgisch und ist auch schön. Aber es hat ein bisschen was Museales natürlich.
Danke, Herrn Sirk Schulz. Literarische Grand Hotels in der Schweiz. Personen, die es nie gab, mit großer Wirkung und das große Comeback des weißen Negers Wunderbar. Das waren unsere silvestrigen Amuse-Bouche. Ich bitte Sie noch einmal um alle Angaben zu den Büchern und wie immer auch um eine Empfehlung für all diejenigen, die auch im nächsten Jahr Buchstaben mögen. Hans-Jörg Schulz.
Also, das Buch Literarische Grand Hotels der Schweiz empfehle ich eigentlich allen, die gerne schöne Hotels mögen, die also wie ich ab und zu einfach mal reingehen, wenn sie das Zimmer nicht leisten können, dann wenigstens einen Drink an der Bar. Und die gerne mit dieser Geschichte, die diese Hotels ausstrahlen, auch leben und mit der Literatur, die wir ja alle irgendwann mal kennengelernt haben. In fast jedem der Bücher, die wir schon früh gelesen haben, ist ein bisschen Geschichte vom Grand Hotel mit drin.
Angelika Schmidt.
Ja, mein Buch, die 101 einflussreichsten Personen, die es nie gab, wurde geschrieben von Dan Carlin, Alan Leiser und Jeremy Salter. Interessant ist, dass alle drei Naturwissenschaftler sind, das habe ich vorhin vergessen zu sagen. Wem ich das Buch empfehle, ich muss sagen, allen, die jetzt Lust haben, ein bisschen ihre Fantasie, ihre Vorstellungswelt in Bewegung bringen zu lassen von all diesen Figuren und Figürchen, die Sie ja auch begleitet haben auf Ihrem Weg und die jetzt nicht so direkt ein bildungsbürgerliches Oeuvre erwarten, sondern mehr sowas für lustig, für schön, in den Feiertagen. Und erschienen ist das Buch im Ehrenwert Verlag.
Judith Wipfler.
Ja, das zweite Handbuch des Verhörens bereits, Der weiße Neger Wunderbar kehrt zurück von Axel Hacke, erschienen im Antje Kunstmann Verlag. Ich empfehle dezidiert nochmal die CD, wo man hören kann. Und ich wünsche diese CD dann allen, die eigentlich mit Kommunikation zu tun haben. So sind wir eigentlich immer alle, aber die sich da besonders schärfen wollen und die sich auf, wie ich finde, hohem, wunderbaren Niveau unterhalten lassen wollen.
Judith Wipfler, Angelika Schett und Hans-Jörg Schulz, ganz herzlichen Dank für diese Leseanstiftung zum Jahresende. Das war das Sachbuch-Trio noch ein bisschen prickelnder als sonst, nehme ich an. Auf Wiederhören und im nächsten Jahr, sagt Cornelia Cassis.
Das war ein Podcast von Schweizer Radio DRS2. Weitere Ausgaben dieser Sendung sowie andere Sendungen können Sie auf unserer Website drs2.ch nochmals hören oder diese und andere Sendungen bequem als Podcast abonnieren. Wie das geht, erfahren Sie ebenfalls auf drs2.ch unter der Rubrik Podcasts.